Für mich ist Mutterschaft, auch als ich, bevor ich wusste, dass Clara eine Behinderung hat, war für mich einsam. Ich habe da nicht mit gerechnet. Also ich habe eher damit gerechnet, dass ich irgendwie nicht mehr schlafe, weil halt das Baby schreit. Nicht aber damit, dass ich so diese starken Angstgefühle und diese Verzweiflung so ein bisschen, die Depression sich so einschleicht und zurückkommt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und diese einschneidende Einsamkeit, die hat sich natürlich dann in die Länge gezogen, je mehr rauskam, dass Clara eine Behinderung hat. Und je älter sie wurde, desto mehr haben andere Eltern dann eben nicht mehr so mit mir was, nicht, es ist nicht so, dass die mit mir nichts zu tun haben wollen, aber die haben halt Abstand gehalten, weil sie einfach Berührungsängste haben, sie und ihre Kinder.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag, ihr treuen Zuhörenden und ebenso Tag, ihr neu dazugekommenen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auf ein neues Thema. Hier im Rahmen unserer Sonderedition Einsamkeit reden wir nämlich heute über Einsamkeit und Behinderung. Und ihr wisst ja, behindert ist man nicht, sondern behindert wird man von der Umwelt, von Menschen, von Erwartungen, von Architektur und von viel zu vielem anderen. Ich rede gar nicht lange drum rum, sondern lege gleich los, euch meinen heutigen Besuch schmackhaft zu machen. Sie ist in Offenbach geboren, mit 19 Jahren nach Berlin gezogen, hat dort 14 Jahre lang gelebt und ist nun seit 2018 in Saarbrücken im Saarland. Sie ist Schriftstellerin, Speakerin, Sensitivity-Lektorin und politische Bildnerin. Sie veröffentlicht in diversen Blogs und Magazinen, unter anderem Solomütter und Weiß, schreibt über Mutterschaft, Gleichberechtigung, Rassismus und Behinderung. In dem Buch Work in Progress ist sie mit einem Beitrag vertreten und ebenso im Buch Angry Cripples, Stimmen behinderter Menschen im Ableismus. Sie gibt Workshops und Keynotes zu antischwarzem Rassismus, Inklusion, alleinerziehende Mutterschaft, pflegende Elternschaft und intersektionale Diskriminierung. Moderiert auch noch einen eigenen Podcast, der heißt Gepflegtes Chaos, zu Pflege, Elternschaft und Behinderung. Und sie ist tätig im Landessportverband für das Saarland. Auf Instagram berichtet sie außerdem über ihr Leben mit einer, wie sie es selber sagt, kommen wir gleich noch drauf, unsichtbaren Behinderung. Und über ihr Leben als alleinerziehende Mutter mit ihrer 7-jährigen behinderten Tochter Clara. So, bei der wurde das seltene Pitt-Hopkins-Syndrom diagnostiziert. Ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, so ein ganzes Leben in ein paar Sätzen irgendwie zu umschreiben. Aber wir sitzen ja hier und reden noch eine Weile. Und damit herzlich willkommen, Jasmin Dickerson.
Hi.
Hi. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns, dass du hier sitzt. Dankeschön. Jasmin, hast du in den letzten Tagen, hast du etwas Schönes erlebt, was du uns mitteilen könntest? Hast du ein Highlight gehabt, wo du sagst, das hat deinen Tag oder sogar noch mehr bereichert?
Auf jeden Fall. Ich bin ja gerade zu Besuch in Berlin. Ich bleibe noch ein paar Tage. Ich glaube, es sind noch fast 10. Und wir sind bei einem Freund zu Besuch. Und mein Freund und ich haben da jetzt übernachtet. Mein Freund ist heute abgefahren, zurück ins Saarland. Und wir hatten einfach das Highlight, weil unser Freund Simon, der uns beherbergt, so toll ist zu uns und auch zu meiner Tochter und sich so gut kümmert und sich so viele Gedanken macht, wie er es uns und mir hier leichter machen kann. Und das ist mein Highlight.
Cool. Ja, Menschen zu haben, die sich auch, also um einen sorgen, im Positiven einfach auch ein bisschen ein Mitdenken und so. Toll.
Ja.
Ja, mein Highlight ist vielleicht eine Art verwandt, würde ich jetzt sagen. Ich hatte eine zufällige Begegnung mit einer, wirklich nicht mehr als einer Bekannten. Also es war nicht mal eine Freundin in der Vergangenheit, sondern eine Bekannte. Und diese Begegnung war halt, wie gesagt, sehr, sehr zufällig. Und ich habe mich total gefreut und sie hat sich auch total gefreut. Und es war so eine Pendelwirkung. Ich habe gefühlt, dass ich mich noch mehr freue, weil sie sich so freut. Und sie hat sich noch mehr gefreut, weil ich mich so freue. Hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt und ich bin da weg und es hat mich durch den ganzen Tag begleitet auf jeden Fall. Was ich so schön fand, war zu wissen, man hat eine gemeinsame Vergangenheit und beide tragen das so mit sich weiter, ohne dass wir noch miteinander zu tun hätten. Aber es spielt für uns beide eine Rolle und es ist mit positiver Erinnerung verbunden. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, ne? Also man muss gar nicht Freundschaften oder Bekanntschaften weiter pflegen und trotzdem kann das, was man gemeinsam erlebt hat, für beide weiterhin was bedeuten. Voll schön.
Absolut, ja.
So wird euer Freund es bestimmt auch euren Besuch in schöner Erinnerung behalten und
ich
andersrum
hoff's.
Auch. Egal, was noch kommt. Ja. Jasmin, du kannst uns zu dem Thema Behinderung und Einsamkeit eigentlich gleich auf mehreren Ebenen berichten. Und das fanden wir dann auch ganz so interessant, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne mit dir sprechen, weil erstmal bist du ja auch selber direkt betroffen. Also du hast deine Diagnose Autismus mit ADHS ziemlich spät erhalten, nämlich erst mit Anfang 30. Und bis dahin hast du dann natürlich naturgemäß so eine Phase der Verunsicherung gehabt und so. Wie war denn das?
Ja, schwierig. Also ich habe meine Diagnosen mit Anfang 30, Anfang Mitte 30 bekommen, nicht ganz zeitgleich. Und ja, bevor ich die hatte, ehrlich gesagt, habe ich da gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ob ich eine Behinderung habe. Ich wusste aber, ich bin anders und konnte halt nie so richtig rausfinden, warum. Obwohl es ja schon so war, dass ich als Kind schon verhaltensauffällig war. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da so durchgerutscht bin, sondern ich habe halt keine Diagnose bekommen oder halt andere Diagnosen, so wie eine Angststörung, Depressionen, aber halt nie das, was es eigentlich ist. Und das andere habe ich auch, aber das sind halt Komorbiditäten davon. Und deshalb muss ich sagen, war das für mich es war jetzt nicht nur schwer, weil dann wäre ja mein ganzes Leben nur schwer gewesen, aber es war halt sehr belastend und das ist es bis heute. Nur habe ich jetzt einen Namen dafür und dann die entsprechenden Tools, damit umzugehen.
Ich hatte es schon mehrmals in so Gesprächen, dass Menschen gesagt haben, natürlich war ich nicht glücklich über die Diagnose, aber gleichzeitig war ich froh drum zu wissen, was eigentlich mit mir ist.
Ja, absolut. Also tatsächlich ist es gar nicht so einfach gewesen, dass ich die Diagnose bekommen habe und dann wusste, okay, das ist jetzt mit mir los, sondern das ist tatsächlich bis heute noch so, dass ich das manchmal immer noch anzweifle, weil ich halt irgendwelche Sachen nicht mache, die AutistInnen eigentlich machen oder weiß ich nicht, das mit ADHS dann nicht passt. Und dann denke ich total oft, ah, vielleicht habe ich ja heimlich irgendwie gelogen und eigentlich habe ich das gar nicht und das ist irgendwie was anderes, Geheimes. Und also diese Selbstzweifel hören, glaube ich, für spätdiagnostizierte Menschen gar nicht unbedingt so sehr auf. Sie werden besser mit der Diagnose, aber es ist nicht so, dass ich diesen Aha-Moment hatte ich schon, aber immer mit Zweifeln verbunden.
Weil es ja sicherlich eben auch Krankheitsbilder sind, wo es eben nicht, da gibt es diese 5 Parameter und wenn die es nicht sind, dann stimmt auch die Diagnose nicht oder ist es halt einfach komplex, oder?
Ja, absolut. Also bevor ich überhaupt mich damit befasst habe, dass ich Autistin sein könnte, ich habe mal ab und zu gedacht, oh, das könnte ja passen, aber ehrlich gesagt hatte ich ein ganz falsches Bild von Autismus, von ADHS auch. Also konnte ich mich überhaupt nicht damit identifizieren, weil ich dachte so, ja gut, also ich bin jetzt kein Junge, der Züge liebt und gut in Mathe ist und ab und zu mal ausrastet. Also bin ich auch ganz bestimmt nicht autistisch, ne? Also ich bin auch nicht unemotional, sondern ganz im Gegenteil. Also dann, das ist ja kein Autismus. Also so habe ich das halt gedacht.
Du hast da auch mal drüber geschrieben, ne, dass das halt eben auch ein großes Thema ist, wie geschlechterspezifisch da drauf geschaut wird oder dass da halt eben dann ADHS im Allgemeinen halt in Verbindung gebracht wird, genau, mit rüpelhaften Jungs.
Richtig, so. Ja, genau.
Und dass es natürlich viel zu undifferenziert ist.
Absolut. Und eben auch, ne, dass nicht alle Mädchen mit ADHS oder alle neurodivergenten Mädchen auch nicht nur aus dem Fenster gucken und Pferde lieben und irgendwie träumerisch sind, weil das war ich halt auch nicht. Also ich war schon massiv verhaltensauffällig, so dass ich beinahe von der Schule geflogen bin in der Grundschule, so dass ich mit 14 in einem betreuten Wohnen war, weil meine Mutter dann nicht mehr mit mir klarkam. Und natürlich ich eben auch keine Diagnose hatte, also war halt, ich war sowas bisschen wie ein Systemsprenger, ne? Und das steht ja in keinem Textbuch, dass ich dann jetzt Autistin sein könnte, weil Ja.
Und deswegen wahrscheinlich eben auch nicht diese Diagnose, die da vielleicht schon hätte kommen können, aber halt eben doch Wie kommt denn da die Einsamkeit ins Spiel? Also wie hast du dich gefühlt mit dem, wahrscheinlich mit der Selbstreflexion, okay, ich bin anders, so, das merkt man ja, aber ich weiß auch nicht, was ich habe oder andere gehen auf Abstand oder wo kommt diese Einsamkeit ins Spiel?
Also diese Einsamkeit, mit der lebe ich schon seit ich ein Kind bin. Aber ich habe ja auch in dem Angry Cripples in meinem Text über Einsamkeit geschrieben, dass ich als Kind das nicht so wahrgenommen habe. Also ich habe mich jetzt nicht immer einsam gefühlt. Ich habe Freundinnen gehabt, aber ich habe nicht so viel mit denen so zu tun gehabt. Ich hatte keine beste Freundin. Ich hatte kein Mädchen, von dem alle dachten, das ist meine Schwester, weil das war irgendwie weit verbreitet. So, ne? Wir haben uns gleich angezogen und so. Das habe ich nicht gemacht. Und ich war immer so die dann so dabei ist, aber nie die beste Freundin. Und das hat mich am Anfang nicht so sehr gestört, irgendwann schon. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach oft anecke mit Sachen, bei denen ich aber ehrlich gesagt nicht hätte dran arbeiten können, weil ich gar nicht verstanden habe, was es denn nun ist, was da nicht passt. Weil es mir auch natürlich oft nicht gesagt wurde, weil Kinder vielleicht auch nicht die Kommunikationstools hatten, das zu tun. Und weil sie es vielleicht auch selber nicht wussten. Also oft war es vielleicht auch nur so ein diffuses Gefühl, warum ich da jetzt nicht so richtig dazugehöre. Und ja, das hat mich auf jeden Fall einsam gemacht, ja.
Würdest du sagen, dass du das jetzt aus der jetzigen Perspektive so einordnen kannst? Oder du hast ja gerade gesagt, du hast es eigentlich für dich zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so, hättest es nicht so formuliert wahrscheinlich.
Also ich kann es jetzt einordnen, weil ich merke, dass ich mit den gleichen Themen anecke. Nur, dass ich es jetzt besser benennen kann. Also es gibt so Sachen wie Sender-Empfänger, geht bei mir immer ganz schief. Weil ich sage halt was und ich meine genau das, was ich sage. Aber die Person, zu der ich es sage, hört das, was sie da rein interpretiert. Das ist was, was ganz oft passiert. Und dann wird mir natürlich auch oft nicht geglaubt, wenn ich sage, ja, aber ich habe doch nur genau das gemeint, was ich gesagt habe. Und
okay, die ich glaube, es sind 7 Schritte der Kommunikation oder so. Ne? Was man mitteilen möchte, was man dann tatsächlich mitteilt. Ich kriege sie nicht mehr alle 7 hin.
Ich auch aber nicht.
Hast du ein Beispiel?
Ich muss gerade mal überlegen. Also ich hatte witzigerweise gestern mit einer Freundin, die eine ähnliche Diagnose hat wie ich, das Gespräch. Und da hat sie mir erzählt von etwas, das ihr passiert ist. Hätte mir auch passieren können. Also was mir oft passiert ist, ich stelle eine Frage zu irgendwas, also ganz konkreten, so wie, keine Ahnung, wann kommst du oder wann gehst du wieder, wenn mich jemand besucht. Und das ist natürlich jetzt nicht nur dieses Senderempfänger, weil das ist ja schon auch, naja, also wenn ich frage, wann gehst du wieder, meine ich damit nicht, ich will, dass du wieder gehst. Mhm. Und ne, also das ist, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber das passiert mir oft. Für mich ist es aber wichtig, dass ich Sachen weiß. Also ich weiß, wie lange dauert irgendwas oder damit ich mich eben darauf einstellen kann.
Ja, ich finde es ein super Beispiel. Also, weil es denn, genau, da kommt dann wahrscheinlich eher sowas Kulturelles wie, das fragt man doch nicht, oder sowas noch mit ins Spiel, oder ist es jetzt eine Aufforderung, dass ich gehe, oder? Doch, finde ich ein gutes Beispiel, sehr interessant, weil eigentlich ist es einfach nur eine sachliche Information, die, genau, ich weiß ganz gern Bescheid, was jetzt auf mich zukommt und möchte das einordnen. Interessant. Was ich auch total spannend fand, weil es mir in dem Kontext das erste Mal begegnet ist, dass du von dieser unsichtbaren Behinderung gesprochen hast. Das heißt, du differenzierst da auch eben, was ist für Menschen von außen ersichtlich und was transportiert sich nicht sofort. Würdest du sagen, dass das in Bezug auf ein Einsamkeitsgefühl, sich isoliert fühlen, sogar dann noch die größere Herausforderung ist, eine unsichtbare Behinderung zu haben?
Also dazu muss ich kurz sagen, ich nenne meine Behinderung eine unsichtbare Behinderung. Ich finde sie gar nicht so unsichtbar, weil sonst würde ich ja nicht so oft anecken mit Leuten oder als anders gelten. Also es ist ja sichtbar, es ist, glaube ich, nur nicht greifbar, was es ist. Und dadurch, dass ich natürlich auch maskiere, ne, also eben versuche, mich anzupassen, den Menschen, also Augenkontakt halten kann und Gestik und Mimik und weiß ich nicht, dann ist es für die, glaube ich, noch mal schwerer zu verstehen, dass das für mich halt nicht natürlich kommt. Also es ist ja nur gespielt. Und das wiederum spüren sie, glaube ich. Und das ist es, weshalb ich dann oft abgelehnt werde. Und das ist ja eben nicht unsichtbar. Und im Kontext Einsamkeit weiß ich gar nicht, ob das da jetzt so zusammengehört. Das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten.
Mhm. Ja. Ja, interessant, genau. Also klar, bei Unsichtbarkeit denkt man bei dem Begriff sehr, sehr visuell, aber du hast natürlich recht, es ist ja trotzdem, es kommt ja trotzdem an, es ist spürbar, es ist erfahrbar, mhm. Vielleicht so. Du hast was geschrieben, und das fand ich wirklich total berührend. Ich lese es mal kurz vor. Als ich endlich wusste, warum ich bin, wie ich bin, habe ich erstmal getrauert. Um die Beziehung zu meiner Mutter, um meine Familie, die um Hilfe, Zuspruch und Unterstützung gebracht wurde, um mein kleines Ich, um mein Teenager-Ich und um alle, die so viel leiden mussten, weil niemand sehen wollte und konnte, was immer so offensichtlich war. Und mich hat es wahnsinnig berührt, weil da schwingt so genau das Gegenteil von Vorwurf mit. Also du hast da eine Geschichte, wie gesagt, mit dieser späten Diagnose, die sicherlich sowohl dich als auch dein Umfeld vor große Herausforderungen gestellt hat. Und du gehst hier ganz so großherzig damit um, weil du weißt so, ey, das ist echt für alle blöd gewesen.
Ja.
Blöd ist ein total blödes Wort dafür. So. Aber du weißt, was ich meine, ne? Kannst du mit deiner Mutter und mit deinem Umfeld, ja, vielleicht explizit mit deiner Mutter darüber sprechen, was das mit euch gemacht hat, mit eurer Beziehung?
Ja, ich kann mit ihr darüber sprechen. Das hat unsere Beziehung nachhaltig bis heute nicht zerstört, aber schon geschädigt, dass wir keine Hilfe bekommen haben, weil meine Mutter war relativ jung, als sie mich bekommen hat. Also ich war geplant. Sie ist dann sehr schnell alleinerziehend geworden. Das kamen wir trotzdem nicht umhin, trotz der Planung. Und sie wurde immer dafür verantwortlich gemacht, dass meine Verhaltensauffälligkeit war, auf sie zurückzuführen, weil sie alleinerziehend war, weil sie jung war. Und sie hat natürlich das ein bisschen auch auf mich projiziert. Ich glaube, verständlicherweise, weil sie halt dachte, sie macht halt alles falsch. Und das ist eben bis heute ein Thema zwischen uns. Und wir können darüber offen reden. Das ändert aber nicht, dass das trotzdem auch noch ein Thema zwischen uns ist. Also Und das ist es, was ich auch immer noch ab und zu betrauere, weil es mir auch wahnsinnig leid tut, wie sehr sie darunter leidet, dass sie auch nicht die Mutter sein konnte, die sie sein wollte.
Mhm. Ja, das ist natürlich nichts, was allein mit der Erkenntnis oder dann mit der Information, Diagnose, das dadurch besser einordnen zu können, was sich nicht dadurch auf einmal auflöst.
Mhm.
Also das macht ja nicht alles nichtig. Das
Leider
ist
nicht.
Vermutlich eine Menge Arbeit.
Ja.
So. Jetzt bist du seit mittlerweile 7 Jahren selber Mutter.
Mhm.
So, und deine Tochter Clara hat das Pitt-Hopkins-Syndrom. Magst du kurz erläutern, was das ist? Weil ich kannte es nicht.
Also das Pitt-Hopkins-Syndrom ist relativ vielseitig. Bei Clara äußert sich das darin, dass sie nonverbal ist, dass sie eine niedrige Muskelschwäche hat und ja, also es könnte auch noch Epilepsie dazukommen. Und eben die kognitive Entwicklung ist zurück, beziehungsweise nicht so gut messbar, weil sie halt eben nonverbal ist. Also sie, ja, sie spricht halt nicht. Und ich trage sie und sie sitzt im Rollstuhl. Wir haben verschiedene Hilfsmittel. Also so äußert sich das bei uns. Über das Pitt-Hopkins-Syndrom jetzt zu erzählen, würde, glaube ich, zu langweilig werden. Aber also es gibt ja einige Behinderungen, die ähnlich sind. Und ja, bei uns ist es relativ schwer ausgeprägt, zumindest das Körperliche.
Mhm. Lass mich raten, es ist nicht so einfach für Sie in Freundschaft zu kommen, in Begegnung zu kommen mit anderen Kindern?
Nee, das ist es nicht. Allerdings weiß ich auch nicht, ob ihr das wichtig ist.
Mhm.
Ich meine damit nicht, dass es ihr nicht wichtig ist, Kontakt mit Menschen zu haben. Aber ich glaube, eine klassische Freundschaft ist für Clara nicht, Also das findet bei ihr nicht statt. Ich glaube tatsächlich, dass Clara in unserer Konstellation die ist, die am wenigsten einsam ist.
Okay, interessant. Weil sie so fein ist mit ihrem Dasein und damit so einen Umgang hat und mit dir als...
Ja, also und weil sie ja auch von vielen Seiten geliebt wird. Also von meinem Freund, der Tochter meines Freundes, meiner Mama, dem Mann meiner Mama, also ne, und meiner besten Freundin und meinen anderen Freundinnen, die sie auch alle seit Geburt kennen und schon auf sie aufgepasst haben. Also da ist einfach sehr viel Liebe für sie da. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass andere Kinder für sie dann, also in großen Gruppen eher störend sind, wenn die dann so an ihr rumzerren oder weiß ich nicht. Also das findet sie, glaube ich, eher anstrengend.
Liebe ist eine super Sache.
Ja.
Muss man mal so sagen, ne? Also wenn man
absolut.
So, das, ja, total, total schön zu hören. Wie ist denn das für dich? Was macht es mit... Jasmin, alles super persönliche Fragen. Also, wir sind uns begegnet vor wenigen Minuten und dann kommen wir in so ein Gespräch. Du setzt die Grenzen, du sagst, worüber du sprechen möchtest, worüber nicht. Ich bin einfach nur okay. Neugierig und finde es immer gut und wichtig, andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Also, ne, du gibst dann natürlich nur so viel von dir, bitte preis. So, aber das interessiert mich natürlich. Das ist bei all der Liebe, die du hast für deine Tochter, ist das lebensbestimmt.
Ja, also für mich ist Mutterschaft, auch als ich, bevor ich wusste, dass Clara eine Behinderung hat, war für mich einsam. Ich habe die ersten Wochen also sehr große Angstzustände gehabt und hatte Angst vor dem plötzlichen Kindstod und habe nicht geschlafen. Ich hatte wahnsinnig viel Adrenalin im Körper. Ich konnte auch nichts essen, erstmal die ersten Tage und das war für mich eine sehr einschneidende Erfahrung. Ich habe da nicht mit gerechnet. Also ich habe eher damit gerechnet, dass ich irgendwie nicht mehr schlafe, weil halt das Baby schreit. Nicht aber damit, dass ich so diese starken Angstgefühle und diese Verzweiflung so ein bisschen, die Depression sich so einschleicht und zurückkommt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und diese einschneidende Einsamkeit, die hat sich natürlich dann in die Länge gezogen, je mehr rauskam, dass Clara eine Behinderung hat. Und je älter sie wurde, desto mehr haben andere Eltern dann eben nicht mehr so mit mir was nicht. Es ist nicht so, dass die mit mir nichts zu tun haben wollen, aber die haben halt Abstand gehalten, weil sie einfach Berührungsängste haben, sie und ihre Kinder.
Was natürlich, klar, hat mangelnde Erfahrung, mangelndes Training darin, ungewohnte Situationen führen dann bei vielen Menschen dazu, dass sie dann lieber sich zurückziehen, statt zu fragen, du, was wäre denn jetzt am besten? So ist wahrscheinlich ein Stück weit, und so wie ich dich jetzt in den wenigen Minuten kennengelernt habe, auch für dich nachvollziehbar, aber ist ja trotzdem kein geiler Zustand.
Irgendwie. Ja, es ist nachvollziehbar schon, auf der anderen Seite auch nicht, weil ich mir denke, okay, ich spreche ja nicht von Eltern, die ich gerade kennenlerne, die jetzt mein 7-jähriges Kind im Rollstuhl sitzen sehen und die nicht spricht, sondern eben auch so, ich glaube, dass in dieser Zeit, in der wir die Diagnostik durchlaufen haben, wo nicht klar war, auch mir nicht klar war, ob mein Kind lebt, ob sie 3 Jahre alt wird oder weiß ich nicht, weil die Symptomatik einfach sehr stark ausgeprägt war, hätte es auch eine lebensverkürzende Erkrankung sein können. Und ich glaube, dass da Eltern sehr vor zurückgeschreckt sind, was ich schon auch verstehen kann. Aber also ich halte es halt nicht für die Lösung, da so wegzugehen und wegzuschauen. Und ich muss sagen, das bringt mich zu dem Thema, dass ich mich damals, als ich durch dieses, ich sage es immer ein bisschen blumig, durch dieses Tal der Angst gegangen bin, mit meiner Tochter und sie zu verlieren, da habe ich hingeguckt und habe auch bei Accounts geschaut, wo Kinder tatsächlich eine lebensverkürzende Erkrankung haben oder wo die Kinder schon verstorben sind, und bin diesen Eltern gefolgt, weil ich wissen wollte, was die zu sagen haben. Und da sind jetzt einige, mit denen ich mich sehr verbunden fühle und zu denen ich enge Bindungen aufgebaut habe. Und ich muss sagen, es ist natürlich furchtbar, aber ich kann nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum man sich da so sehr entfernt.
Vielleicht ist es für viele der bequemste Weg.
Das mag sein, ja.
Leider ist das wahrscheinlich so ein Teil zumindest der Antwort, ne? Also wie so oft, sich umzudrehen und dann findet es für einen selber nicht mehr statt. Oder man denkt sich, es wäre dann aus der Welt oder es würde gar nicht existieren oder so. Aber ist natürlich ein Trugschluss. Das heißt, du hättest dir dann gewünscht, dass da Menschen sind, die bereit sind, sich mehr damit auseinanderzusetzen und eher den Schritt in deine, in eure Richtung zu gehen.
Ja.
So.
Also ich hätte mir gewünscht, dass dieses Thema vielleicht noch nicht so viel Platz einnimmt. Also dass mein Kind, also ich meine, sie war ja noch ein Baby, dass mein Kind einfach ein bisschen mehr dazugehört, weil die anderen Kinder in ihrem Alter damals ja jetzt auch nicht gerade irgendwie super viel mehr konnten als sie. Ja, die konnten laufen, sie halt nicht, aber die konnten auch noch nicht so gut sprechen oder so. Und da ist ja der Unterschied noch nicht so groß. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, dass das nicht so, ach so, du hast dieses Leben und wir haben das und das passt ja so nicht zusammen. Dieses Abgrenzen, das fand ich nicht so schön.
Ja, klar, verstehe ich. Wie sorgt man denn dafür, dass da mehr auch ersichtlich wird, hey, kann ja auch für oder ist ja auch für alle ein Gewinn. Also ist ja für alle ein guter Austausch und mangelt es uns an Sichtbarkeit? Also ja. Haben wir zu, ne, also findet das immer noch, wird es zu sehr versteckt und das Zusammenspiel aus, die einen drehen sich lieber um und möchten es nicht sehen und die anderen ist wahrscheinlich auch oft schambehaftet und ziehen sich dann eher zurück und verlieren dadurch an Sichtbarkeit oder was sind die Mechanismen?
Ich glaube, ja, es mangelt uns an Sichtbarkeit, aber eben auch, ich glaube, dass wir auch weg davon gehen sollten, dass für alle irgendwie was Gutes dabei rausspringt, wenn wir Inklusion leben, weil das halt nicht der Ansatz dahinter sein sollte, dass man da was für bekommt, sondern es ist ja ein Menschenrecht. Und ich fände, also ich halte es nicht für Inklusion, wenn man das erst Leuten erklären muss, so hey, aber da kommt ja auch was Gutes für dich bei raus, weil das ist vielleicht auch nicht so. Denn ich glaube tatsächlich, dass um irgendwie gleichberechtigt leben zu können, müssen Menschen, die mehr Privilegien haben, vielleicht ein paar abgeben. Und das ist dann für die nicht unbedingt gut. Das heißt jetzt nicht, dass das super schlimm ist, aber das ist jetzt kein Gewinn für die. Und,
ja.
Ne?
Ja, guter Punkt. Es ist keine Kosten-Nutzen-Rechnung oder sollte es nicht sein. Es ist, sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du mir da noch mal ein bisschen mehr Einblick geben. Wie ist denn so die Situation für pflegende Eltern? Weil du beschäftigst dich viel damit. So, was ist denn die Realität, die einem da begegnet?
Ja, also außer Einsamkeit, Bürokratie, Altersarmut steht für uns alle, so für die meisten auf dem Plan. Ja, Burnout. Also es ist einfach alles sehr viel. Es ist ganz, und vor allem pflegende Eltern sind eine große Menschengruppe, aber wir sind nicht homogen. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Behinderungen. Pflegende Eltern, so wie ich, die selber eine Behinderung haben, gibt es ja auch noch. Das ist dann eine Doppelbelastung, auch mit Bürokratie und selber für sich einstehen und für das Kind. Und überhaupt die Belastbarkeit ist eine andere. Also ich würde sagen, um uns steht es gerade nicht so gut.
Was würdest du dir wünschen?
Oh, ja, das ist eine offene
eine
Frage.
Lange Liste.
Alles.
Oder was sind, also kann man das überhaupt so benennen, wo du sagst, so, hey, das hier wären wirklich mal Schritte, das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Das würde schon mal für einige Leute einiges an Druck rausnehmen, also ein besseres Betreuungsangebot, überhaupt, dass ein System überhaupt Situationen vorsieht und nicht alles pauschalisiert. Und nee, wenn sie hier nicht in das Raster reinpassen, dann können wir ihnen auch nicht helfen. Oder was sind da so die großen Hürden?
Also was ein gutes Beispiel ist, was helfen würde, wäre, wenn Eltern, die ihre Kinder pflegen, nicht nach 28 Tagen Krankenhausaufenthalt das Pflegegeld gestrichen wird. Das ist nämlich so momentan. Es gab eine Petition dazu, Die ging rum, die ist jetzt auch schon abgelaufen. Ich glaube, wir haben sie durchbekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist so, dass wenn ich mit Clara ins Krankenhaus gehe und dort ist sie länger als 28 Tage, warum auch immer, dann wird nach 28 Tagen, es sei denn, die Klinik ist so kulant und stellt mir ein Schreiben aus, das Pflegegeld gestrichen. Allerdings pflege ich sie ja weiterhin. Es ist ja nicht so, dass ich sie ins Krankenhaus bringe und dann kümmert sich das Pflegepersonal und ich gehe dann nach Hause, sondern ich pflege sie ja. Also ich pflege sie in den 28 Tagen, in denen ich das Pflegegeld noch bekomme und danach auch. Es ändert sich nichts, außer dass die Krankenkasse das Pflegegeld nicht mehr zahlt.
Okay, ja, schwer nachzuvollziehen. Woher kommt sowas? So.
Da bin ich nicht genug drin, weil ich manchmal einfach zu wütend werde, wenn ich mir da die Begründung durchlese und allein schon bei Ablehnungen von Hilfsmitteln wirklich langsam auch nicht mehr kämpfen kann. Es ist einfach eine Einsparmaßnahme, ne? Und die man halt irgendwie begründen kann. Ich will da gar nicht irgendwie falsche Sachen sagen, warum das so ist, das weiß ich einfach nicht. Aber ja, es ist halt unsinnig. Also das ist ganz klar, es ist unsinnig. Und willkürlich auch an die Klinik das abzugeben, dass die Klinik da die Verantwortung trägt und sagt, ja, okay, dann schreiben wir halt was, was halt einfach de facto nicht jede Klinik tut. Und bei uns ist es so, das Pflegegeld wird dafür verwendet, dass wir in unserer barrierefreien oder armen Wohnung leben können. Also es gibt einfach nicht so viele Wohnungen, in denen wir leben können. Wir brauchen den Platz für die Hilfsmittel. Und wenn mir das Pflegegeld gestrichen wird, dann fehlt mir das Geld für die Miete, weil dafür verwende ich es eben.
Mhm. Gibt es Einrichtungen, Institutionen, zivilgesellschaftlich vielleicht so, wo man in so einer Situation Hilfestellung bekommt? Also, weil ich stelle mir das vor, das sind ja völlig neue Situationen. Also du kriegst dazu ja keinen Ratgeber an die Hand, guten Tag und so, ihr handhaben sie irgendwie all diesen Verwaltungsaufwand sondern du sitzt davor und musst dich neben all dem, was du sowieso schon zu leisten hast in deinem Leben, dann noch damit auseinanderzusetzen. Oder gibt es Anlaufstellen, die sagen so, kommen Sie mal her, wir können uns da mal zusammen ransetzen, wir helfen Ihnen?
Es gibt so langsam, gibt es ein bisschen mehr Hilfe, pflegende Eltern, die das selber organisiert haben. Eins kann ich erwähnen, das heißt MyPlix, das ist für pflegende Eltern, da geht es auch viel um Verhinderungspflege und um Hilfen, wie man diese beantragt und solche Antragstellungen. Da gibt es noch ein anderes, das heißt glaube ich ABC, da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Also das fängt jetzt langsam an, aber ganz viele Jahre lang gab es das nicht. Da gab es die Infos vielleicht von der Krankenkasse, vom Pflegedienst, wenn man eine Pflegeberatung macht. Und die wussten halt einfach auch nicht alles. Und dann gibt es so, ich glaube, es gibt auch Pflegestützpunkte, wo man sich auch informieren kann. Aber die ändern ja auch nichts daran, dass zum Beispiel in diesem 28-Tage-Regelung, da gibt es halt keine coolen Kniffe. Also da kann man dann halt nichts machen.
Es ist, wie es ist. Kein Workaround. Okay. Und weil du es gerade angesprochen hast, also so Selbsthilfe und sich zusammenschließen als pflegende Eltern.
Schwierig. Also schwierig einfach deshalb, weil die meisten pflegenden Eltern eben nicht irgendwie in eine Selbsthilfegruppe gehen können, weil sie pflegen halt ihre Kinder. Also vor allem pflegende Eltern wie ich, die halt alleinerziehend sind, aber auch welche, die das beide machen, weil einer wird halt wahrscheinlich arbeiten gehen, während der andere Elternteil pflegt. Das ist nicht so einfach. Und dann gibt es viele Intensivpflegekinder, die dann halt auch nicht einfach unbetreut sein können, während man miteinander spricht. Diese Vernetzung findet nicht so einfach statt. Und ja, ich kenne in meiner Stadt jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein oder zwei pflegende Eltern, die wir tauschen uns so selten aus, weil wir einfach die Zeit nicht haben.
Ja, klar, ist alles eine Ressourcenfrage. Ja. Wo schaufelt man sich diese Zeit frei? Also es dann auch wieder mit einem Betreuungsaufwand verbunden ist, den man regeln muss. So, jetzt hast du dich ja dazu entschlossen, sehr aktiv zu werden auf Instagram. So,
ja.
Was war denn der Impuls oder wann hat es angefangen?
Das hat angefangen in der Zeit um Claras Diagnostik herum, weil ich dann einfach auch für mich dokumentiert habe, wie Claras Entwicklung so voranschreitet. Das habe ich am Anfang noch auf Englisch gemacht, weil ich habe ja auch Familie in den USA, mein Vater ist Amerikaner und da habe ich die auch so ein bisschen up to date gehalten. Und dann irgendwann nach längerem Schreiben hin und her auf Deutsch und Englisch hat das Elternmagazin mich mal angefragt, halt zu übernehmen für ein Wochenende. Und dann habe ich das gemacht und da kamen einige FollowerInnen dazu. Und so, ja, habe ich das gemacht. Und es entstand aus der Angst heraus.
Aus der Angst heraus?
Sie zu verlieren. Also aus der Angst heraus, dass mein Kind stirbt und dass ich nicht, oder dass ich halt nicht weiß, was mit ihr ist. Also ich wusste ja 2 Jahre lang nicht, welche Diagnose sie hat.
Und wie waren dann deine Erfahrungen? Wie ging es dann so weiter? Du hast das gemacht. Was kam zurück, was dazu geführt hat, dass du es bis heute dann weitermachst?
Ich habe mich vernetzt dadurch mit pflegenden Eltern, denn das ist was man mal so kurz nebenbei machen kann, ist einen Beitrag raushauen oder lesen oder liken oder Fotos gucken, einfach nur. Und ich habe mich vernetzt. Ich will das überhaupt nicht missen. Also es ging ja bei mir auf dem Kanal nie nur um Clara, sondern eben auch um mich und meine Lebensreise, um Rassismus, um Ableismus und so weiter. Und ich habe mich einfach vernetzt mit so vielen Menschen, denen es ähnlich geht wie mir. Und das gibt mir auch immer noch sehr viel. Und deshalb mache ich es auch weiter.
Was gibt es denn für Wechselwirkung? Also weil du durch die Vernetzung kommst du ja dann auch wieder auf andere Menschen, wirst du wieder auf andere aufmerksam. So, das heißt, dein Impuls, du wolltest diese Angst was entgegensetzen oder der gerecht werden, damit umgehen. Du gibst was raus, was anderen Leuten gut tut und kriegst dann was zurück, was dir wiederum was gibt. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil auch wenn es zeitlich natürlich das so effizient zu gestalten ist und man kann es gut steuern, so wie viel Zeit du damit verbringst. Aber ein Aufwand ist es trotzdem.
Ja, also es gibt mir in dem Sinne was dadurch, dass ich jetzt auch so lange an diesem Kanal gearbeitet habe, ne, verschafft es mir ja auch zum Beispiel Jobs und Sichtbarkeit, so wie eben heute. Also ich bin ja heute auch hier, weil mein Kanal so eine Reichweite hat. Und das gibt mir immer mehr Motivation, das weiterzumachen. Also das ist gar nicht, also es entwickelt sich immer weiter, es wächst. Und natürlich komme ich in Austausch mit anderen Eltern, die vielleicht eben auch kein Kind mit Behinderung haben. Also ich mache das, was ich gerne privat gemacht hätte damals, aber da nicht den Zugang zu hatte. Das mache ich jetzt so. Ich kläre auf. Ich kläre auf, als würde ich das zu den Personen sagen, die sich damals so ein bisschen zurückgezogen haben. Und dann kommen Leute auf mich zu und sagen mir, hey, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Danke, dass du das ansprichst. Und das gibt mir natürlich halt auch Aufschwung, weil wie schön ist das, ne? Menschen ein bisschen umzustimmen.
Ja, voll. Total. Ja, ich habe nur gerade so gedacht, so, oh Mann, das tut sie sich dann auch noch an, da halt irgendwie noch zu sagen, irgendwie so, hey, ich gebe da was raus von meiner Energie und meine Sorge war, kommt da auch genug zurück. Würdest du sagen, dass das was verändert hat mit deinem Empfinden von Einsamkeit? Also ist auch eine Art von virtuell, also es ist ja eine Community, die weitestgehend virtuell stattfindet. Kann es trotzdem auch was machen mit der Empfindung von Einsamkeit und was verändern?
Meinst du jetzt zum Positiven oder zum Negativen?
In welche Richtung auch immer.
Also ich muss sagen, ja, es hat mich ein bisschen gerettet, weil im Saarland, also kurz dazu gesagt, weil du eben meintest, ich bin in Offenbach geboren, das stimmt. Ich bin allerdings im Saarland aufgewachsen und mit 19 nach Berlin gekommen. Und dann würde man ja eigentlich denken, wenn ich dort aufgewachsen bin, kenne ich ja alle. Und das ist ja auch ein bisschen so, aber halt nicht. Ich habe halt mit denen keine Zeit verbracht. Und ich habe im Saarland, ich kann jetzt nicht mehr sagen, keine Freunde, weil dann sind die sauer. Ich habe jetzt welche, so, aber halt nicht so viele Leute, die ich halt auch regelmäßig sehe oder sehen kann. Und für mich war dann auch gerade während der Pandemie, wo ja sowieso einfach nichts los war, da war das ein absoluter Anker. Also das hat mich total gerettet und hilft auch bei Einsamkeit. Ich weiß, dass auch Social Media einsam machen kann oder Gefühle von Einsamkeit verstärken kann und andere schlechte Gefühle. Und das tut es bei mir auch mal. Aber es hat mir auch wahnsinnig geholfen.
Good to hear. Also ja, wirklich, weil du sagst es ja, also wir reden halt eben viel, viel darüber, dass das halt, dass es Fake-Freundschaften sind, dass das zu Vereinsamung führen kann. Aber mal so ein Beispiel zu haben, so ein positives Beispiel, wo es genau das Gegenteil bewirkt, finde ich sehr, ja, sehr schön, das mal so zu hören. Was würdest du sagen, wie viel Zeit verbringst du damit?
Oh. Also das ist immer schwer zu sagen. Ich meine, ich mache ja oft wochenlang nur Stories und das, da verbringe ich jetzt nicht super viel Zeit mit. Ich mache halt ein Foto und dann lade ich das hoch. Mhm. Wenn ich einen Beitrag schreibe, das ist immer so ein bisschen wie was aus mir rausbrechen will. Manchmal dauert das Wochen, bis ich so richtig die richtigen Worte finde. Und manchmal finde ich die Worte einfach, nachdem ich mich irgendwie mit jemandem unterhalten habe, haue ich das Ding in 3 Minuten runter und dann haue ich das raus. Und das, was ja danach kommt, ist ja viel wichtiger, nämlich eben, wie kommt der Text an und was sagen die Leute dazu, wie reagieren die und wie wird er geteilt und ne, die Reichweite. Also
du folgst da dann halt eben auch den Themen, die dich gerade aktuell auch beschäftigen und wo du sagst, so, oh, dazu muss ich jetzt irgendwie eigentlich mal mich mitteilen.
Ja.
Und das macht es dann wahrscheinlich auch so authentisch und so nahbar.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist zeitintensiv. Ich gucke halt viel aufs Handy. Das habe ich aber vorher auch schon. Und da habe ich halt, keine Ahnung, Beiträge von anderen Leuten gelesen. Oder ehrlich gesagt, früher habe ich auch wirklich viel Zeit damit verbracht, mich mit Leuten zu streiten im Internet. Und das hat mir geschadet. Also das kann ich einfach ganz klar sagen, weil ich habe ja nicht Leute umgestimmt, indem ich in Kommentarspalten mit denen diskutiert habe. Da habe ich ja niemanden erreicht, den ich hätte erreichen können, sondern das waren ja Leute, die wollten ja gar nicht anders. Die wollten ja auch streiten, genau wie ich. Und das würde ich nie wieder machen. Also ab und zu gehe ich mal in eine Diskussion, aber jetzt eher mit dem Grund, weil ich Sichtbarkeit schaffen will und nicht, weil ich denke, ich stimme die Person um. Aber selber diesen Kanal zu haben, das ist eine andere Art von Zeitaufwendigkeit, würde ich sagen. Also ich verbringe viel Zeit damit, aber ich finde nicht, dass es irgendwie Zeitfrist oder sowas.
Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil es den produktiven Aspekt hat. Ne?
Ja.
Also es ist weniger verlorene Zeit, sondern gut investierte Zeit. Und jetzt hast du gesagt, dass dir das eben dir und dem Thema Aufmerksamkeit verschafft und das führt dann auch dazu, dass du durchaus halt eben auch, dass es dir Jobs bringt oder du dafür angefragt wirst, was ich super interessant finde, dass es dann halt auch, ich habe es ja eingangs gesagt, dass du auch als Speakerin eingeladen wirst und dann ist nochmal aus dem digitalen Raum nochmal in den analogen Raum geholt wird. Bist du stolz auf dich?
Ja, auf jeden Fall, weil ich nie gedacht hätte, dass ich mich das mal traue. Also ich meine, ich war schon immer so ein Großmaul, ne, in der Klasse, aber da ging es halt eher um so Rebellion oder um, ich mache halt nicht, was der Lehrer oder die Lehrerin sagt und weniger darum, dass ich wirklich in Worte fasse, ja, was ich Leuten beibringen will. Also das war ja nie, das hätte ich nie gedacht und die depressive, traurige Jugendliche in mir, die ist sehr stolz.
Ja, zu Recht, finde ich. Also du hast es auch vorhin so beschrieben, dass du gesagt hast, du bist viel angeeckt.
Mhm.
So, also du warst denn keine, wie soll man sagen, keine einfache Person oder so. Jetzt bist du ja kein komplett anderer Mensch und jetzt kommen aber Leute aktiv auf dich zu und sagen, jetzt möchten wir was von dir. Das ist echt eine interessante Wandlung.
Ja, absolut. Hätte ich wirklich nie gedacht.
Schön. Das freut mich total, ja. Also und zu Recht, ja, ich finde, zu Recht bist du da stolz drauf. Kannst du einschätzen, wie das alles für Clara ist? Versteht sie, dass sie da stattfindet oder dass du sie einbindest? Ist es ein Thema?
Nee, also ich glaube nicht, dass sie das versteht, weil sie, glaube ich, nicht ein Konzept davon hat, was Social Media ist oder was, ja, oder was Fotos vielleicht. Aber also das ist ein ganz guter Ansatz, deine Frage, weil ich ja auch oft mit Leuten darüber diskutiere, wie finden Kinder im Internet statt. Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht und ich bin auch nicht hier, um jetzt irgendwie was Definitives zu sagen, weil ich das einfach, ne? Also ich finde, das ist ein Thema, das wir sehr gerne kritisch betrachten sollen, nur bitte nicht so, wie es momentan kritisch betrachtet wird, weil das ist, da geht es um Themen, die ich einfach für schwierig halte. Da wird viel zusammengeworfen, da wird Eltern-Shaming betrieben. Und mein Kind findet im Internet statt, weil ich sie besser schützen kann, als vielleicht andere Eltern ihre Kinder schützen können. Und das ist deshalb der Fall, weil sie nie alleine ist. Also fährt nicht alleine ihren Schulweg. Sie wird immer begleitet. Sie darf nicht von jemand anderem abgeholt werden. Das geht einfach nicht. Und sie ist immer bei mir. Also das heißt, dieser Schutz, der ist ja da noch mehr vorhanden. Und ich gebe jetzt nicht viel Preis von ihr. Also es gibt viele Fotos von ihr, die nicht allzu privat sind. Und ich erzähle zwar auch von ihrer Behinderung, ich habe aber irgendwann auch mal entschieden, dass ich nicht mehr so viel von ihrer Behinderung und Diagnose spreche. Ich benenne die, weil ich will, dass andere Eltern, deren Kinder das Syndrom haben, mich finden können. Aber ich spreche nicht so viel über die Behinderung selber. Also ich spreche eher über die gesamtgesellschaftliche Betrachtung der Behinderung und wie mit uns umgegangen wird und ne, Hürden, die wir haben. Und deshalb finde ich es gut, dass sie stattfindet, so wie sie stattfindet, auch wenn sie vielleicht nicht weiß, dass sie es tut.
Ja, interessanter Punkt, weil es ist natürlich, ne, einerseits zu sagen, es fehlt die Sichtbarkeit, ja. Aber die lässt sich natürlich dann auch nur herstellen, indem man es zeigt und dann begegnet dir die Kritik, wahrscheinlich eine Kritik der Zuschaustellung oder
ja.
Und ich finde auch, dass man das Thema sehr differenziert betrachten muss und da sehr unterscheiden muss, mit welchem Verantwortungsbewusstsein passiert das.
Genau.
So. Und das ist ja ein Anliegen, was du da verfolgst. Und in meiner Wahrnehmung tust du das mit diesem Verantwortungsbewusstsein, so würde ich jetzt sagen.
Ja, also ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, dass ich selber noch gar nicht so viel Kritik abbekommen habe, weil mir Leute auch sagen, ja, dass sie finden, dass ich das auf eine respektvolle Art und Weise mache. Aber ich bin aber trotzdem in Diskussionen dabei, in denen es eben um dieses Elternshaming geht, gerade weil ich dann sichtbar mache, dass ich sage so, hey, ich habe ein Kind mit Behinderung und ich habe selber damals Profile gesucht, wo Eltern über ihre Kinder mit Behinderung schreiben oder über ihr Leben mit behindertem Kind oder was auch immer. Und das hat mir geholfen und deshalb will ich auch so ein Account sein. Und das ist wichtig in dieser Debatte. Wir können dann nicht nur darüber sprechen, hey, InfluencerInnen zeigen ihre Kinder, um Sachen zu verkaufen und das dann verteufeln. Und dann verteufeln wir aber gleich alles mit. Und also das ist einfach eine sehr emotional geführte Diskussion über ein Thema, das zu komplex ist, als dass man es so in Kategorien einteilt.
Ja, wie so oft, ne? Man muss es differenzieren und man muss sich tatsächlich auch die Einzelfälle anschauen. So, um es wirklich beurteilen zu können. Was glaubst du, wo dich das hinführt?
Mein Kanal?
Und so deine, also man kann ja geradezu sagen, dass das ist eine Form von, also du hast da ja ein Anliegen. Und das hat sich, so was ich raushöre, eben auch verändert. Der Impuls, wie du es angefangen hast, ist ein anderer als da, wo du jetzt stehst. Damit geht ja auch einher wahrscheinlich, wird dir die Frage auch nicht zum ersten Mal gestellt, so hey, und was forderst du und was möchtest du und was möchtest du erreichen? Oder sagst du einfach, ich möchte diese Sichtbarkeit und ich möchte dieser Kanal sein für andere Menschen, wie ich es mir früher für mich gewünscht hätte?
Ja, also ich möchte dieser Kanal sein, ohne festgelegt zu sein auf ein Thema, weil ich einfach mehrere Themen habe. Ich bin ja ein Mensch und Menschen sind komplex und ich zeige mich und was ich erlebe und weiß ich nicht. Ich freue mich einfach, meine Gedanken mit anderen zu teilen. Wo ich hin will, also das kann ich dir sagen. Was ich glaube, was passiert, weiß ich nicht. Also ich glaube nichts, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben kann, ein ganzes Buch, nicht nur in einer Anthologie veröffentlichen. Über Themen, die für mich wichtig sind. Ob das jetzt ist über pflegende Elternschaft oder andere Dinge, das weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir.
Cool. Ja, Buch schreiben, Baumpflanzen.
Ja.
Kleinfamilie hast du schon. So,
hab ich schon.
So Life Goals, die machen schon Sinn. Buch schreiben finde ich ein gutes Ziel.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich hatte vorhin das schon so ein bisschen so angerissen, so was muss sich ändern? Das ist echt ein großes Thema. Aber schaust du da auch so auf politische Entscheidungen? Also guckst du, weil wir gerade auch irgendwie halt Wahlen hinter uns haben. Also ist es für dich ein Thema, da hinzuschauen, so wie wird das halt irgendwie überhaupt betrachtet? Wie viel Augenmerk bekommt man da eigentlich ab?
Also ja, es ist ein Thema für mich. Leider ist es aber kein Thema für die Politik. Also bisher für fast keine Partei. Es gibt Parteien, die haben da natürlich ein bisschen mehr einen Blick drauf, auf Inklusion, auf Pflegereform, die halt nicht um Profit geht und die vielleicht auch pflegende Eltern mitdenkt. Aber so richtig Thema ist es ja nirgendwo. Also vor allem leider nicht in den Parteien, die jetzt gerade im Bundestag sitzen und viele Entscheidungsmacht haben. Also die Linke, würde ich sagen, hat da vielleicht noch ein bisschen Interesse dran. Wie das jetzt dann aktuell politisch aussieht, schwierig zu sagen. Ich habe einen Blick drauf, aber ich bin keine Expertin.
Das heißt, letztlich wird es weiterhin aus der Zivilgesellschaft kommen müssen und doch eben Eigeninitiative und sich suchen, sich finden, Angebote machen, in den Austausch gehen, soweit es möglich
also,
ist das erstmal die nächste Vision?
Ich meine, wenn ich sagen könnte, dass ich genug Betreuung für mein Kind habe, dann würde ich sagen, ja, ich gehe in die Politik. Also das würde ich wirklich machen. Aber das ist jetzt realistisch gesehen nicht wirklich möglich für mich und für andere pflegende Eltern leider auch nicht unbedingt. So ganz im zivilgesellschaftlich will ich das nicht halten. Ich finde schon, dass das ein politisches Thema ist und dass das auf jeden Fall auch diskutiert werden soll, weil ich weiß halt nicht, warum alle immer denken, dass sie irgendwie niemals behindert sein werden. Also das sollte eigentlich nicht der Grund sein, warum man sich damit beschäftigt. Aber vielleicht sollten sich das alle nochmal ins Gedächtnis rufen. Entweder wir sterben vorher oder wir sind irgendwann in unserem Leben behindert. Also das ist, je nachdem wie ausgeprägt, ne, das ist jetzt, kann ich nicht sagen, aber das ist es, was passiert. Also das ist das, was passieren wird. Bei allen. Und dann würde ich doch sagen, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Also das tut es auch dann, wenn niemand behindert ist oder fast niemand, sondern nur ein paar. Aber das ist ja nicht so. Also es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Warum wird das nicht besprochen? Warum wird das so totgeschwiegen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, berechtigte Frage. Also betrifft auch Themen wie Tod, es betrifft generell das Thema Krankheit. Ne? Ja. Also alle glauben, sie sind davor gefeit, irgendwann in Situationen zu kommen, wo sie darauf angewiesen sind, dass andere Menschen ihren Blick öffnen und sich ihrer annehmen.
Mhm.
Ja, besseres Schlusswort wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. So. Jasmin, so großen Dank dafür, dass du, also erstens, dass du das tust, dass du diese Kraft aufbringst. Wir haben herausgefunden, es gibt dir ja auch was, aber dass du bereit bist, diesen Weg zu gehen und deine eh schon knappen Ressourcen, also einfach auch zeitlichen Ressourcen irgendwie einzusetzen, um einer Sache weiter zu helfen. So kann man es ja halt eben wirklich sagen. Vielen Dank, dass du das tust. Vielen Dank, dass du vor allem so offen davon berichtet hast hier, weil wir immer wieder merken, dass das bringt so viel, also sich wirklich so zu konfrontieren mit diesen Themen. Es bringt so viel in Bezug auf das Verständnis für Themenbereiche, mit denen man sonst halt eben dann unter Umständen nicht in Berührung kommt. Aber wir haben ja noch eine total schöne Sache, weil nämlich Musik einer der schönsten Dinge ist, die es gibt auf der Welt, haben wir die Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify. Und auch du hast uns einen Song mitgebracht.
Mhm.
Magst du verraten, worum es sich handelt?
Ja, also es ist ein bisschen eine längere Erklärung, okay?
Gerne.
Gut, also es ist die Band von meinem Freund, die nennt sich Die Kette und der Song heißt Echt Silber und der ist erstmal jetzt kein fröhlicher Song, der spricht mir aber aus der Seele und Was ich Schönes damit verbinde, ist, dass wir alle zusammen den Videodreh gemacht haben. Also ein Freund von meinem Freund hat den Videodreh mit der Band und uns gemacht. Ich spiele also auch mit. Und wir waren damit sogar in Saarbrücken auf dem Max-Ophüls-Preis vertreten. Das wurde dort gezeigt.
Cool.
Ja.
Wow, nicht okay, krass. Und den gibt es sicher auf Spotify?
Den gibt es sicher auf Spotify. Und ganz kurz noch dazu, der passt, der ist nicht happy, aber der passt zum Thema Einsamkeit. Das hört ihr dann im Text.
Okay, voll cool. Ich bin gespannt. Also wenn ihr es alle wissen hört, wer gehört zu dieser sympathischen Stimme, dann könnt ihr euch jetzt auch noch ein Bild machen. Voll gut. Ich gucke und höre es mir auch gleich an. Ich werfe auch noch einen Song rein. Warte mal, ich nehme. Okay, ist schon ein bisschen älter. Sagt ihr Sleaford Mods was?
Nein.
Sleaford Mods, britische Band, zwei Typen, die auf die typisch britische Art sehr rotzig über sehr trockene Beats oder der eine macht die Beats, der andere. Ja, ich weiß nicht mal, ob man richtig sagen kann, dass er drüber rappt. Ich würde sagen, er spricht darüber und mit hartem Akzent. Und es gibt diesen Song, der schon ein bisschen älter ist, wie gesagt, Mork and Mindy. Und das ist ein Feature mit Billy Nomads. Also den Chorus singt eine Frau, die selber auch großartige Sachen macht. Und dieser Song ist so geil treibend und hat, wie gesagt, diese Rotzigkeit, die ich so mag. Und ich kann dir kein bisschen sagen, worum es im Text geht. Ich weiß es nicht. Aber allein die Energie des Songs trifft mich immer wieder. So, das ist ja das Geile an Musik, dass so manchmal, dann kann man das anmachen und dann ist es wie so eine Energiespritze. So, den kann ich euch sehr ans Herz legen. Euch allen, die ihr zugehört habt, ich sag immer das Gleiche am Ende. Ich sag immer so, abonniert den Podcast, damit ihr Bescheid wisst, wenn die neue Folge kommt. Schaut euch die anderen Angebote an auf frnd.de und frnd.tv. Da gibt's viel zu entdecken. Die regelmäßigen Zuhörenden, die wissen schon, die können es schon nicht mehr hören, da ich das erzähle. Aber ich werde nicht müde, es zu tun. Und Jasmin, uns beiden bleibt nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Als hätten wir es geübt. Voll gut.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.